NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Ob Katze, Hund oder Hamster. Viele Menschen mögen ihre Haustiere nicht nur, sie lieben sie. Von den Haltern werden sie immer mehr wie Familienmitglieder oder Freunde behandelt. Und das, obwohl sie Fell, Federn, Flossen oder Schuppen haben, dem Menschen also noch nicht einmal ähnlich sehen. Etwa 30 Millionen Haustiere leben unter Deutschlands Dächern. Und ob Zeit, Kosten oder Urlaubsplanung, sie bestimmen das Leben ihrer Besitzer mit. Um Haustiere geht es heute in unserem Schwerpunkt. Und um unser besonderes Verhältnis zu ihnen. Das haben Wissenschaftler nämlich jetzt genauer untersucht. Beginnen werden wir aber mit einem anderen Thema, der sogenannten Klangarchäologie. Ein noch junger Fachbereich in der Wissenschaft, in dem es darum geht, historische Geräuschkulissen zu erkunden. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Die Geräusche, die uns heute in Städten begleiten, kennen wir. Jeden Tag hören wir sie. Und dass zum Beispiel vor 100 Jahren noch keine Düsenflugzeuge oder Handyklingeltöne zu den Geräuschekulissen auf den Straßen gehört haben, wissen wir auch. Aber wie hörte sich das Leben damals an? Oder auch vor 200 oder 300 Jahren? Die Erforschung der Klangwelten früherer Epochen ist ein äußerst schwieriges Unterfangen. Aber einige Wissenschaftler beschäftigen sich damit. Bettina Kaps hat eine Forscherin getroffen, die in Paris klangarchäologische Untersuchungen macht.
Notre Dame, Paris, 9 Uhr früh. Erste Touristen sammeln sich vor der gotischen Kathedrale. Die Stadt rauscht, Kirchenglocken läuten, ein Presslufthammer lärmt. Wie mag es hier vor 300 Jahren ausgesehen und geklungen haben? Genau diese Fragen hat Mylène Pardoen zu ihrem Forschungsprojekt gemacht, dem sie bereits ein ganzes Jahrzehnt ihres Lebens gewidmet hat. Ob Paris im 18. Jahrhundert leiser war?
Bestimmt nicht. Hier, gleich hinter uns, war eine Schwemme, wo die Tiere getränkt wurden. Hier haben sich auch die Wasserträger versorgt. Da ging es richtig laut zu. Aber im 18. Jahrhundert haben die Pariser Lärm nicht als Belästigung empfunden, sondern die Geräusche ihrer Stadt als Orientierungshilfen gebraucht. Das geht aus vielen historischen Texten hervor. Sie hatten ja kaum Uhren und keine Handys wie wir. Kirchenglocken und andere regelmäßig wiederkehrende Geräusche gaben ihnen da Anhaltspunkte über die jeweilige Tages- und Jahreszeit.
Mylène Pardoen blickt hinunter auf die Seine, wo ein Ausflugsdampfer vorbeituckert. Als die 57-Jährige begann, sich für den Klang vergangener Epochen zu interessieren, entdeckte sie einen alten Stadtplan von Paris, den der Architekt und Kartograf Louis Bretès 1739 entworfen hatte.
Ich habe mich in den Plan verliebt. Er ist absolut einmalig, weil er ganz Paris aus der Reiterperspektive zeigt. Dadurch zeichnet er ein plastisches Bild der alten Stadt. Mir hat er sofort in den Ohren geklungen, vor allem die Zeichnungen der Seine. Da sind Schiffsmühlen abgebildet, Flussschiffe der Salzzöllner, Schiffe der Waschfrauen.
Pardoen nahm sich vor, den Plan zu vertonen, mit seiner Hilfe also den Klang von Paris im Jahr 1739 zu erkunden. Straße für Straße, Laden für Laden, Haus für Haus. Sie wollte die ursprünglichen Klänge aufspüren und sie auf einer Internetseite für Menschen, die sich für die Geschichte der Stadt interessieren, hörbar machen.
In meinem großen Wahnsinn wollte ich damals tatsächlich ganz Paris nachbilden, und zwar virtuell am Computer und akustisch. Die Betrachter sollten sich wie Spaziergänger durch das alte Paris bewegen können. Aber die Grafiker, mit denen ich arbeiten wollte, sagten mir, komm auf den Teppich zurück. Ganz Paris, das ist unmöglich.
Mylène Pardoen wählte schließlich ein Viereck aus, in dem besonders viele Menschen, Berufe und Geschäfte zu finden waren, wo es laut und abwechslungsreich zuging. Mylène Pardoen recherchierte bis ins kleinste Detail, wie es dort früher aussah. Denn heute ist vom damaligen Stadtteil nichts mehr übrig. Die Brücken waren zum Beispiel noch von Häusern gesäumt und das Gelände war leicht hügelig.
Anfangs wusste ich nicht, wie breit die Straßen waren. Das ist wichtig für die Akustik. Ich habe also die Aufzeichnungen der Kutscher studiert. So habe ich erfahren, dass an manchen Orten bis zu 5 Gespanne nebeneinander fahren konnten. Aber die Straßen waren nicht geradlinig, sie verengten sich auch. Da muss man ganz schön aufpassen.
Musik Mylène Padoën hat Jahre in Archiven zugebracht, um Bücher, Pläne, Urkunden, Stiche und Radierungen auszuwerten. Sie fand heraus, wie die Häuser gebaut waren, ob sie Türen oder Tore hatten, wie die Höfe aussahen, welche Straßenbeläge es gab. Dieses Material brachte sie den Grafikern.
Das 3D-Modell ähnelt einem Videospiel, ist aber keins. Ich musste die Fantasie der Grafiker bremsen und ihnen ständig sagen, wir befinden uns nicht im Mittelalter. Ich will kein romantisches Bild der vorrevolutionären Zeit. Ich will reine Fakten. Als es dann um die Fortbewegung ging, war ihr Tempo so schnell wie in einem Videospiel. Dabei liefen die Menschen im 18. Jahrhundert langsamer als wir. Es gab Kopfsteinpflaster, sie trugen Holzpantinen, es war rutschig.
Genauso präzise ist die Klangarchäologin bei den Tönen vorgegangen. Padoën recherchierte, welches Handwerk wo ausgeübt wurde, welche Tiere geschlachtet und auf den Märkten verkauft wurden, welche Vögel durch die Stadt flogen. Diese Klänge hat sie in der Gegenwart gesucht und teilweise auch gefunden. Geräusche, die es nicht mehr gibt, hat die Wissenschaftlerin erzeugt, indem sie die Situationen anhand ihrer Recherchen real nachgestellt hat. Während man am Bildschirm durch menschenleere Straßen spaziert, hört man Metzger, Gerber, Spengler, Drucker bei ihrer Tätigkeit, Pferdehufe klappern. Fliegenschwärme summen über den Fischmarkt. An der Seine schlagen Waschfrauen ihre Wäsche aus. Nur die Menschenstimmen machten der Wissenschaftlerin Schwierigkeiten. Sie lassen sich bislang nur erahnen, nie verstehen. Der Grund?
Niemand weiß, welches Französisch damals in Paris gesprochen wurde. Wir kennen das Schriftfranzösisch, aber nicht die Mundarten. Viele Menschen stammten aus der Provinz. Sie sprachen ihre heimischen Dialekte. Ich habe auch keine Ahnung, wie laut damals geredet wurde. Solange ich keinen Fachmann finde, der mir sagt, hier sind Beweise, wie damals gesprochen wurde, wage ich es nicht, Sprache zu rekonstruieren.
Seit 10 Jahren feilt Mylène Padoën nun schon an ihrem Fresko, legt Klangschicht über Klangschicht, wie bei einem Gemälde, um ein Ergebnis zu erzielen, das wahrhaftig ist. Herausgekommen ist ein Soundtrack, der nur 6 Minuten dauert und nie fertig sein wird, sagt sie.
Ich bin jetzt bei der 4. Fassung. Sobald ich neue Forschungsergebnisse erhalte, muss ich nachbessern. So habe ich im Laufe der Zeit erfahren, dass sich die Wasserpumpen bei Notre Dame nicht 6 Mal pro Minute gedreht haben, sondern 9 Mal. Und dass es 1739 zwar Möwen gab, aber eine andere Art als die, die ich zuerst aufgenommen hatte.
Das Ergebnis ist weltweit einzigartig. Es hat im In- und Ausland großes Interesse geweckt. Mylène Padoën ist heute beim französischen Forschungsinstitut CNRS angestellt und erhält Aufträge von Museen wie dem Schloss von Versailles. Der Mensch hat in Archiven alle möglichen Informationen über die Geschichte gesammelt und festgehalten, aber nicht die Geräusche der verschiedenen Epochen. Trotz des enormen Arbeitsaufwands sollten wir unser Wissen über diesen Gegenstand unserer Geschichte erweitern, sagt die Wissenschaftlerin.
Klangarchäologie. Bettina Kaps über diesen noch jungen Fachbereich in der Wissenschaft. Die Musik, die Sie hören, ist von Nocisve. Die CD heißt In Fragments. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Haustiere und unser Verhältnis zu ihnen. Haben Sie eine Katze, einen Hund oder auch einen Wellensittich? Und was haben Sie für eine Beziehung zu dem Tier? Und wie ist es umgekehrt? Die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Tier stehen auch im Interesse vieler Wissenschaftler. Und insbesondere, wie sie sich verändert haben. In einem Forschungsschwerpunkt an der Universität in Kassel untersucht Winfried Speitkamp gemeinsam mit seinen Kollegen das Verhältnis von Mensch und Tier in Geschichte und Gegenwart. In manchen Zeiten und Kulturen wurde in Tieren ja sogar die Verkörperung von Göttern gesehen. Aber eine derartig enge Beziehung, wie sie Tierhalter heute zu ihren Haustieren haben, scheint trotzdem eine ganz neue Form des Tier-Mensch-Verhältnisses zu sein. Ich habe mit Winfried Speitkamp darüber gesprochen. Stimmt das? Hat sich die Bindung zwischen Menschen und ihren Haustieren in den letzten Jahren verstärkt?
Es stimmt sicherlich, dass sich die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren erheblich geändert haben. Aber im Grunde ist die Beziehung immer schon seit Jahrtausenden sehr eng. Von den Höhlenmalereien über die diversen Religionen sieht man, wie eng die Beziehung von Menschen und Tieren gewesen ist. Nur, was bei uns neu ist, Tiere sind gewissermaßen als Familienmitglieder, als Freunde, als Kameraden sozusagen in unseren nächsten Lebensbereich hineingerückt.
Woran liegt das?
Das liegt vielleicht daran, dass der Umgang mit Tieren auch der Umgang mit etwas anderem ist, das für quasi Natur steht, die wir seit 200 Jahren verloren haben oder wir glauben sie zu verlieren durch Industrialisierung, durch Verstädterung. Tiere sollen uns sozusagen eine Illusion bewahren, es gab noch mal etwas anderes, es gibt etwas anderes, eine schöne Natur, es gibt diese anderen Wesen, die uns irgendetwas Emotionales bescheren.
Ein Drittel der Besitzer von Haustieren schenkt laut einer Studie seinen Tieren ja auch sogar zu Weihnachten etwas. Warum? Es ist ja unwahrscheinlich, dass das Tier merkt, dass es gerade beschenkt wird und sich freut.
Das machen Menschen natürlich für sich selbst. Die Menschen wollen sich in eine bestimmte Stimmung versetzen. Sie wollen, dass alle Familienmitglieder, und dazu gehören in dieser Perspektive auch die Tiere, dabei sind und an dieser Stimmung teilhaben. Ohne Frage hat sich das verändert. Auch im frühen 19. Jahrhundert zum Beispiel waren ja Tiere in bäuerlichen, aber auch handwerklichen Haushalten durchaus mit bis in die Küche hinein als Nutztiere sozusagen präsent. Aber heute sind sie eben als Freunde präsent. Und das sieht man an der Namensgebung. Es werden immer mehr Menschennamen gegeben. Paul Paula ist heute auch für Katzen oder Kaninchen durchaus möglich und üblich.
Ja, ein Hund und heißt nicht mehr Bello.
Er heißt nicht mehr Bello, er heißt auch nicht mehr Nero und nicht mehr Blacky, sondern er hat eben Menschennamen bekommen. Tierfriedhöfe sind auch ein Beispiel dafür, bei denen man auch Grabsteine setzen kann. Und da wird häufig dann auf die besonderen Qualitäten dieses Hundes oder dieses Tieres abgehoben. Also ein treuer Kamerad, so einen treuen Kameraden hatte ich noch nicht und so etwas.
Tieren zu Weihnachten oder auch zum Geburtstag etwas zu schenken oder sie auch auf Friedhöfen zu begraben, ist das nicht auch ein weiteres Zeichen für eine immer stärkere Vermenschlichung der Tiere, die ja von Psychologen, aber auch von Tierschützern immer wieder stark kritisiert wird?
Es ist ein Zeichen für eine Vermenschlichung, ohne Frage. Ob man das nur kritisieren muss, weiß ich nicht. Es ist natürlich eine Nutzung der Tiere. Solange es den Tieren nicht schadet, finde ich es unbedenklich.
Seit wann ist dann diese Tendenz einer wachsenden Vermenschlichung zu beobachten?
Also es gab durchaus schon in älteren Epochen, bis in die Antike hinein, Individualisierungen von Tieren, also Namensgebung für bestimmte treue Pferde oder etwas dergleichen. Aber diese andere Tendenz der Vermenschlichung ist sicherlich eine Tendenz des 20. Jahrhunderts erst.
Wie weit kann die denn noch gehen? Also heute werden ja bereits Tiere mit Regencapes angezogen, bekommen Frisuren mit Schleifen. Ist noch mehr Vermenschlichung möglich?
Nein, ich glaube, die Tendenz geht eher zur Entmenschlichung, nämlich zur Maschinisierung. Es gibt ja zunehmend, von Japan kommt der Trend, auch sozusagen animierte kleine Tierroboter, die mit Fell versehen sind und die Kuschelfunktionen übernehmen, die die Tiere dann auch nicht mehr immer so übernehmen, für ältere Leute zum Beispiel. Also das ist fast eher der vielleicht auch bedrohliche, jedenfalls bemerkenswerte Trend, der auf uns zukommt, Tierersatz.
Gut, soweit ist es bei uns ja Gott sei Dank noch nicht mit den Robotern als Tierersatz.
Aber Tamagotchi zum Beispiel, war sozusagen ein künstliches Tier, was animiert wurde, was man am Leben erhalten musste und was dann irgendwann wieder eingegangen ist. Und das hat quasi Pflegereflexe wachgerufen bei Kindern oder anderen und zeigt, dass wir dafür durchaus empfänglich sind.
Gehen wir trotzdem nochmal zurück zu den Tieren als Menschersatz. Also manchen Menschen sind ihre Tiere ja tatsächlich schon näher als andere Menschen. Immer wieder hört man gerade von Hundehaltern in diesem Zusammenhang das Argument, dass das an der bedingungslosen Liebe und Nachsichtigkeit ihres Tieres liegt. Kann man davon bei Tieren überhaupt sprechen oder ist das auch eine neue Wahrnehmung, die durch eine sich verändernde Sozialstruktur in der menschlichen Gesellschaft
entstanden ist. Also je weniger bedingungslose Liebe und Nachsichtigkeit in menschlichen Gesellschaften als gängige Werte zu finden sind, werden sie dann bei Tieren gesucht.
Ich glaube, dass Sie recht haben. Es geht um eine Verlusterfahrung. Man hat das Gefühl, dass Freundschaft, dass Kameradschaft, Treue unter Menschen nichts mehr zählen. Das ist sozusagen ein klassisches Thema des öffentlichen Diskurses, Solidarität. Wer hilft noch wirklich in der Not? Und Tiere, gerade Hunde, scheinen dann die treuen Gefährten zu sein, die immer an dem jeweiligen Herrn hängen und ihm folgen. Und sozusagen der Versuch, dies mit Emotionen zu belegen, zu sagen, das ist Liebe oder Dankbarkeit, das wird allerdings dann gefährlich. Dadurch werden menschliche Emotionen auf Tiere übertragen, aber das wissen wir gar nicht, ob Tiere solche Emotionen empfinden.
Wenn wir nun im Vergleich mal die Massentierhaltung betrachten, in der das Tier-Mensch-Verhältnis ja nun ganz anderes ist. Dort wird zumindest die Beziehung nicht immer enger. Wird die ansonsten wachsende Nähe zu den Tieren dort ausgeblendet?
Die wird dort ausgeblendet. Wir wollen das nicht sehen. Wir haben so getan, als seien das zwei Welten. In jüngerer Zeit versucht man ja stärker darauf zu achten. Oder viele sagen es, wir essen nur noch das Fleisch von Tieren, die sich wohlgefühlt haben, die also ein gutes Leben gehabt haben, bevor sie geschlachtet worden sind. Auch das ist ambivalent. Ohne Frage, denn am Ende werden sie geschlachtet. Noch wirkt sich das nicht auf die Quantitäten aus, also der Fleischverbrauch nimmt ja weiterhin zu, aber es wirkt sich doch auf den Umgang mit Tieren aus und auf das Gefühl, auch Tiere, selbst wenn sie nur dem Menschen dienen am Ende, sollten ein gutes Leben gehabt haben.
Wie sehen Sie denn die künftige Entwicklung der Tier-Mensch-Beziehung?
Im Grunde glaube ich noch an eine ständige Verbesserung und ich glaube, dass auch hier sich positive Prozesse durchsetzen können. Also mehr eingehen auf die spezifischen Bedürfnisse von Tieren, auf das Wohlbefinden von Tieren und ein anderes Gleichgewicht zwischen Tieren und Menschen finden.
Das war Winfried Speitkamp, Wissenschaftler an der Universität Kassel.
Nicht zuletzt hängt unser Verhältnis zu Tieren natürlich auch von unseren persönlichen und kulturellen Erfahrungen ab. Beispielsweise sind Hunde bei uns als Haustiere sehr beliebt. In anderen Gesellschaften gelten sie dagegen als unrein. Aber von religiösen Gründen, die gegen den Hund als Haustier sprechen, einmal abgesehen, zählt er zu einer der Tierarten, die vom Menschen sehr früh domestiziert wurden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Er ist ein Rudeltier mit für Menschen sehr hilfreichen Eigenschaften. Er kann helfen. Ob bei der Jagd oder bei dem Hüten von anderen Tieren, sogar beim Schutz von Hab und Gut. Warum der Mensch allerdings auch die Katze als Haustier erwählt hat, konnte in der Wissenschaft weniger klar beantwortet werden. Inzwischen gibt es aber einige Theorien dazu. Hartmut Grawe berichtet.
Katzen suchen unsere Nähe, sind anschmiegsam, teilen unseren Alltag. Dennoch hören sie nie aufs Wort wie ein Hund, behalten ihren Eigensinn und setzen mit raffinierter Verführung oft genug ihren Willen durch. Hat der Mensch die Katze gezähmt? Und wenn, warum?
Als der Mensch angefangen hat, Ackerbau zu betreiben, hat er natürlich angefangen, auch die Getreidekörner anzusammeln. Und das hat natürlich Nagetiere angezogen. Und diese Nagetiere zogen dann ihrerseits Katzen an, die sich quasi selbst gezähmt haben, indem sie einfach sich angepasst haben an das Leben in den ersten Bauerndörfern der Jungsteinzeit. Und die ersten Domestizierungen fanden vor ungefähr 10.000 Jahren statt. Das einzige Tier, was vorher schon domestiziert worden ist, ist der Hund.
Eva-Maria Geigel ist Evolutionsbiologin am Institut Jacques Monod. Die Grundlagenforscher der Universität Paris verfolgen gewissermaßen die Wanderung der Gene über den Globus. Sie extrahieren Erbsubstanz aus tausende Jahre alten Überresten und untersuchen so auch die Ausbreitung der Katze. Winzige Überbleibsel genetischer Informationen zeigen in einer umfassenden aktuellen Studie die Wege und Veränderungen der einzelnen Arten.
Als die ersten Bauern anfingen, sich zu verteilen über Europa, Nordafrika und Asien, folgte die wohl angepasste Katze aus Südwestasien auf diesen Migrationen?
Tatsächlich entschied sich der Mensch irgendwann aktiv für die Katze als Haustier, sagt Geigel. Denn der Mensch schätzte sie zunächst als Nutztier. Die von ihr gejagten Nager bedrohten nämlich Getreidevorräte, aber auch noch mehr.
Selbst Waffen zum Beispiel, die mit Leder zusammengehalten werden, hat man historische Texte gefunden, wo dann plötzlich die Waffen am nächsten Tag nicht mehr brauchbar waren, weil die Nagetiere das Leder angefressen haben.
Unsere frühen nützlichen Begleiter waren noch Nachkommen der eher scheuen Wildkatze in Nordafrika und Vorderasien, der Falbkatze. Doch Funde aus dem alten Ägypten weisen darauf hin, dass um etwa 1000 vor Christus herum plötzlich eine genetisch abweichende Katzenvariante auftauchte. Sie verband sich so stark mit dem Leben der Menschen, dass sie Teil der Religion wurde. Archäologen fanden einbalsamierte Katzen und zwar, so sagen die Genetiker, die sterbliche Hülle von genau jenem wesensveränderten Typ. Wandbilder zeigen, dass diese Katze sogar bereits in Wohnräumen mit dem Menschen zusammenlebte.
Irgendetwas passierte in Ägypten, was diese ägyptische Katze so hervorragend für den Menschen gemacht hat. Die Ägypter waren sich also anscheinend durchaus bewusst, dass sie eine besondere Katze hatten und wollten diese nicht in andere Länder ausführen.
Der Versuch, die besondere Katzenart für sich zu behalten, misslang aber. Unsere Hauskatzen stammen tatsächlich alle von Vorfahren aus dem südlichen Mittelmeerraum ab. Trotzdem besteht keine genetische Barriere zwischen ihnen und der europäischen Wildkatze, die noch immer versteckt in unseren Wäldern lebt.
Das heißt, wenn wir heute Genome analysieren von sogenannten Wildkatzen, können wir nie sicher sein, ob das echte Wildkatzen sind.
Haus- und Wildkatze sind zwei verschiedene Arten, können sich aber kreuzen und Hybride, also gemischte Nachkommen, können entstehen.
Die Biologin Caroline Greiner von der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg hat zusammen mit ihrer Kollegin Sabrina Streif die Wege von Hauskatzen verfolgt. Mit Hilfe von kleinen Sendern und Infrarotkameras auf dem Rücken der Tiere. So hatten sie die seltene Gelegenheit zu beobachten, wie wild unsere Hauskatze noch ist.
Also wie wir erwartet haben, dass sie wirklich den Wald oder ein bisschen weiter hinausgehen, war eigentlich nicht der Fall. Also sie waren eher Stubenhocker. Also es gab vereinzelt Tiere, die ein paar Kilometer sozusagen Laufwege hinter sich gelassen haben. Aber es waren doch meistens in näherer Umgebung ihres Zuhauses.
Die Hauskatzen kehren gerne in die menschlichen Behausungen zurück, in denen sie leben, zeigen die Experimente der Wissenschaftler. Die eng verwandte und äußerlich kaum unterscheidbare Wildkatze hingegen bleibt scheu verborgen. Sie weicht uns Menschen stets aus. Warum also hat die Wesensveränderung stattgefunden, mit der die Katze zutraulich wurde? Die Genetiker hoffen, das Rätsel irgendwann zu lösen, trotz wenig brauchbarer Überreste.
Katzenknochen und Zähne sind sehr selten, denn die Katze war kein Futtertier. Wurde nicht gegessen.
Ob die Proben dann noch eine genetische Auswertung zulassen, ist Glückssache. Im Fall der Katzenmumien gelingt das wegen des heißen Klimas in Ägypten nur in Einzelfällen. In der Zwischenzeit nutzt die Hauskatze die selbstgewählte Nähe zum Menschen, um ihre Art höchst erfolgreich auszubreiten. So erfolgreich, dass Australien Anfang des Jahres drastische Maßnahmen angekündigt hat. Millionen verwilderte Hauskatzen sollen dort in den nächsten 3 Jahren erlegt werden.
Also das Beispiel Australien ist so, dass es da auf jeden Fall ein Problem gibt, weil Katze in ein Ökosystem eingebracht worden sind, das nicht auf Beutegreifer und auch nicht auf solch eine Anzahl von Beutegreifern vorbereitet war.
Auch bei uns töten Hauskatzen im Freiland große Mengen kleiner Beutetiere, schätzen Forscher. Ein Ungleichgewicht wie in Australien sehen die Freiburger Biologinnen dadurch aber nicht. Die Beziehung zwischen Mensch und Katze ist auf geheimnisvolle Weise einzigartig. Der kleine Räuber begleitet uns, weil es für ihn von Vorteil ist und weil die Nachkommen der zutraulichen Katze aus Ägypten uns verstehen und quasi um den kleinen Finger wickeln können. Ob der Mensch die Katzen tatsächlich jemals domestizieren konnte, ist fraglich. Vielmehr wirkt es manchmal umgekehrt eher so, als hätte dieses Tier den Menschen domestiziert.
Das war ein Beitrag von Hartmut Grave.
She was on the run, searching for a place to go home. Everything she left was so broke. Roaming the world, she was all alone. On the run. Trying to find a fragment of peace, of
place where she could be. She was on the run, trying to find a place where she could love herself. Heard that she felt for the longest time was just love misplaced. Everybody's doing the best that they could with the broke tools they've got.
In immer mehr Haushalten in Deutschland leben nicht nur Katzen, Hunde oder Wellensittiche als Haustiere, oft sind es auch exotische Tierarten. Giftspinnen, Schlangen oder Leguane, manchmal sogar Affen. Von den tierschützerischen Argumenten einmal ganz abgesehen, warnen auch Wissenschaftler zunehmend vor der Haltung solcher Tiere. Denn mit ihnen könnten sich hierzulande auch unbekannte Krankheiten verbreiten, sagen die Forscher. Einige neuartige Viruserkrankungen habe der Handel mit diesen Tieren bereits nach Europa gebracht. Daniela Remus mit Einzelheiten.
Ob Piranha, Königskobra, Alligatorschildkröte, Waran, Bunthörnchen oder kleine Beuteltierchen, nach Schätzungen von Experten leben inzwischen mehrere Millionen dieser exotischen Tiere in deutschen Haushalten.
Es ist ein genereller zuwachsender Trend, dass sich Menschen mehr exotische Tiere zulegen. Und wir kennen dann auch klassische Beispiele, muss man schon fast sagen, dass diese Haustiere dann Erkrankungen übertragen, die wir so früher nicht kannten.
Erklärt Dennis Tappe, Infektiologe und Facharzt für Mikrobiologie vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Während die Menschen in Mitteleuropa im jahrtausendelangen Zusammenleben mit Hunden, Katzen und Pferden weitestgehend immun geworden sind gegen die Krankheiten dieser Tiere, ist das bei den Krankheiten von exotischen Tieren ganz anders. Trotzdem, wie die Tierschutzorganisation Pro Wildlife herausgefunden hat, kaufen sich die Menschen hierzulande alle Lebewesen, die angeboten werden. Raubtiere wie Erdmännchen und Wüstenfüchse, aber auch Affen wie Weißbüschelaffen oder Katas und besonders häufig Reptilien.
Zum Beispiel, viele Menschen halten sich Schildkröten, Landschildkröten, aber zunehmend auch andere Reptilien, Schlangen, Echsen, und die sind klassische Salmonellenüberträger.
Salmonellen verursachen bei den meisten Menschen Magen-Darm-Beschwerden, die von alleine wieder abklingen. Aber bei kleinen Kindern und Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben, können diese Bakterien sogar schwere Infektionen auslösen. Da diese Fälle in Deutschland durch die vielen importierten Reptilien zugenommen haben, untersucht das Robert-Koch-Institut die neuen Risiken von Salmonellenübertragungen, sagt der Biologe Wolfgang Rapsch.
Bei den Reptilien ist ja nun unser großes Gebiet, was wir seit 2006 näher im Visier haben, dass die eben an den Salmonellen, die sie haben und ausscheiden, oft nicht erkranken. Und da es Kriechtiere sind, kriechen sie natürlich dann mal statistisch über ihren Kot und haben das eben auch an der Bauchdecke. Und wenn die Kinder kommen im Terrarien, darf ich mal anfassen, die Bartagame, können wir die Schlange mal rausnehmen, die ist doch so schön, dann kontaminieren die Kinder ihre Hände und oral, fäkal erfolgt dann die Infektion.
Das Händewaschen nach einer Reptilienfütterung oder nach Streicheleinheiten wird oft vergessen, sagt der Salmonellenexperte Wolfgang Rapsch. Nur so ist zu erklären, dass die Anzahl der tropischen Salmonelleninfektionen seit Jahren zunimmt.
Der Kot stinkt auch nicht übrigens von den Reptilien so unangenehm wie bei der Katze oder beim Hund, sondern ist das auch nicht so unhygienisch. Und ich war mal bei einer Reptilienbörse, wo ich dann so fragte, wie oft machen Sie denn Ihr Terrarium sauber? Naja, sagt er, einmal im Jahr. So muss man sich's vorstellen, dass das nicht unangenehm riecht und stinkt, aber der Kot enthält eben die Salmonellen.
Das Hauptgeschäft mit den exotischen Haustieren läuft über das Internet. Aber auch auf sogenannten Tierbörsen können seltene Tiere angeschafft werden und nur für wenige bedrohte Arten gelten Einfuhr- und Haltungsverbote. Es ist sogar erlaubt, Präriehunde oder Affen zu halten. Das stellt auch die Mediziner oft vor diagnostische Probleme, wenn sie mit neuartigen Krankheiten konfrontiert werden. Denn Tierhalter erkranken nicht nur an Salmonellen, sondern zum Beispiel auch an Kuhpocken, die von Schmuse oder Farbratten übertragen werden. Die sind zwar nicht so gefährlich wie die Menschenpocken, verursachen aber trotzdem Fieber, Geschwüre und einen schmerzhaften Ausschlag. Besondere Sorge aber bereitet den Forschern, dass sich auch bisher unbekannte Viruserkrankungen durch die exotischen Wildtiere ausbreiten, sagt der Infektiologe Dennis Tappe vom Bernhard-Nocht-Institut.
Jetzt hatten wir selber sozusagen die Gelegenheit, eine neue Virusinfektion aufzudecken von Züchtern von Bunthörnchen. Das sind also Tiere, die mit unseren heimischen Eichhörnchen nicht wirklich viel zu tun haben, die aus den Tropen kommen, auch dreimal so groß sind und relativ bunt sind. Da sind drei Züchter vor einigen Jahren an einer Hirnerkrankung verstorben. Und nach wirklich extensivster Suche nach Krankheitserregern haben wir dann ein neuartiges Borna-Virus entdeckt, was in diesen Hörnchen vorkommt und diese drei Züchter schwer krank gemacht hat, was später auch zum Tode führte.
Das Tückische an Viren: Sie können im Gegensatz zu Bakterien nicht durch Medikamente wie zum Beispiel Antibiotika behandelt werden. Deshalb betrachten die Forscher Infektionskrankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden, die sogenannten Zoonosen, mit großer Sorge. Denn niemand weiß, wie sich solche Viren weiterentwickeln.
Auch die ganzen weltweit größten Seuchen, die Menschheit je gesehen hat, waren alles Zoonosen, das darf man nicht vergessen.
Ob Pest, HIV oder SARS und Ebola, diese Krankheiten sind ursprünglich Zoonosen. Da Viren aber unglaublich anpassungs- und wandlungsfähig sind, wie wir jedes Jahr an den Grippeviren beobachten können, springen solche Krankheiten aber nicht nur vom Ursprungstier, dem sogenannten natürlichen Reservoir, auf den Menschen über, sondern verändern sich so, dass zum Beispiel auch Mücken als Überträger in Frage kommen oder dass Menschen sich die Krankheiten untereinander weitergeben. Exotische Haustiere sind deshalb für die Infektionsforscher und Mediziner eine hochriskante Modeerscheinung, vor deren weiterer Zunahme sie eindringlich warnen.
Immer mehr exotische Haustiere in Deutschland. Daniela Remus über die medizinischen Gefahren, die das für uns mit sich bringt. Um Haustiere und unser Verhältnis zu ihnen ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um ein schreckliches Ausmaß menschlicher Gewalt. Den Einsatz von Chemiewaffen. Eigentlich gibt es seit 20 Jahren ein Übereinkommen der Vereinten Nationen, das den Einsatz solcher Waffen verbietet. Das wurde aber immer wieder gebrochen. Forscher entwickeln Methoden, solche Fälle beweisen zu können. I'm not trying to moralize, but you hurt me when you hurt yourself, yeah. So many passed too early by, on a city sky, you keep on pushing to survive. Als sich der Südsudan vor 5 Jahren vom Sudan abspaltete, begann ein schrecklicher Bürgerkrieg, der bis heute andauert. Die Gewalt scheint einfach nicht zu enden. Im vergangenen Jahr gab es laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty sogar Giftgasangriffe. Weil Experten für Chemiewaffen nicht in den Sudan gelassen wurden, stützt sich die Organisation bei dieser Aussage auf Zeugenberichte und Bilder. Aber wie aussagekräftig sind die? Kamen wirklich chemische Kampfstoffe zum Einsatz? Wissenschaftler suchen nach Methoden, solche Einsätze im Nachhinein belegen zu können. Michael Kurt berichtet.
Über das Internet werden immer wieder Bilder und Videos verbreitet, die schreiende, mit Brandblasen übersäte Kinder zeigen, die Blut spucken und um Atem ringen. Fotos, die im Sudan den Einsatz chemischer Kampfstoffe gegen die eigene Bevölkerung belegen sollen. Handelt es sich dabei wirklich um Beweismittel oder nur um Fake News, die den politischen Gegner derjenigen, die sie veröffentlichen, verunglimpfen sollen? Denn im Copy-and-Paste-Zeitalter sind digital verbreitete Fotos leicht zu fälschen. Als in Syrien im August 2013 Videos den Einsatz des chemischen Kampfstoffes Sarin dokumentieren sollten, war Gunnar Jeremias vom Hamburger Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung sehr skeptisch, als er die Filme bewerten sollte.
Ich weiß noch genau, wie wir hier saßen und solche Videos angeschaut haben und gesagt haben, ja, die Symptome, die Krämpfe, Schaum vor dem Mund und so weiter, all das passt zu einer Sarin-Intoxikation. Aber wir gleichzeitig uns gefragt haben, warum entwickeln denn die Ersthelfer nicht genau solche Symptome?
Diese Skepsis erwies sich allerdings später als unbegründet. Es handelte sich wirklich um Dokumente, die einen Giftgasangriff in der syrischen Region Ghouta zeigten. Der dabei eingesetzte Kampfstoff Sarin hatte allerdings nicht eine so hohe Reinheit, dass ungeschützte Helfer ebenfalls sofort erkrankten. Das wusste man damals noch nicht. Und ob im Sudan Chemiewaffen eingesetzt werden oder nicht, bleibt auch offen. Zwar berichten Dutzende Zeugen von schlagartiger Übelkeit, kurz nachdem Bomben im Frühjahr 2016 in ihrer Nähe niedergingen, und davon, dass viele Opfer unter Atemnot gelitten hätten und sich erbrechen mussten. Aber die Hautveränderungen waren auf den Fotos nicht so stark, wie es bei dem Kampfstoff Sarin hätte der Fall sein müssen, meint der Biochemiker Mirko Himmel von der Forschungsstelle für biologische Waffen- und Rüstungskontrolle am Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung.
Es sind sicherlich Indizien dafür da, dass eine chemische Substanz ausgebracht wurde. Interessant wäre es nun, über Stunden und Tage und Wochen das weitere Schicksal dieser Patienten zu verfolgen und die Veränderungen zum Beispiel dieser Hautläsionen zu beobachten.
Denn sie könnten auch von ätzenden Spritzern aus Brandbomben herrühren, was allerdings genauso schrecklich und grausam wäre. Ob Senfgas, Sarin, Tabun oder Chlorgas, das in Kanistern aus Flugzeugen abgeworfen wird, oder biologische Waffen wie Milzbrand, Rizin oder Kamelpocken, die Beweise können nur Inspekteure vor Ort finden und Blutproben müssten möglichst direkt nach einem angeblichen Einsatz dieser Substanzen genommen werden. Die Alternative sind Bodenproben. Mittlerweile kann Hightech aus den Labors handlich in Spürpanzern oder Messwagen verstaut werden. Erst wird mit dem Gaschromographen der Beifang unbedeutender Stoffe von der eigentlichen Beute, dem Kampfstoff, getrennt.
Und nach der Vorabtrennung versucht man über die Massenspektrometrie die chemische Identität der gesuchten Substanzen festzustellen.
Nicht immer ist Hightech die beste Wahl. Low-Tech ist dann effektiver, wenn einfache Lösungen gefragt sind und auch Nichtwissenschaftler einen Schnelltest durchführen sollen. So haben Forscher jetzt einen sogenannten Lost-Detektor entwickelt, mit dem kostengünstig, einfach und ohne Strom Schwefellost, also Senfgas, nachgewiesen werden kann. Milzbranderreger sind biologische Kampfstoffe und hochinfektiös. Sie führen oft zum Tod der Betroffenen, weil beim Auftreten der Symptome das Milzbrandgift schon massiv im Körper freigesetzt wurde, falls das Opfer es eingeatmet hatte. Gelang der Erreger über eine Verletzung in den Körper, können Wissenschaftler wie der Biochemiker Mirko Himmel auch an der Wunde den Erreger identifizieren. Erst bilden sich auf der Haut Blasen und Schwellungen, mit der Zeit weichen sie einem schwarzen Schorf und es bildet sich ein Geschwür. Der Nachweis des Erregers gelingt derzeit auch gut mit einer genetischen Analyse des betreffenden Gewebes.
Man verwendet Verfahren, um ausgewählte Teile des Erbgutes der biologischen Kampfstoffe der Erreger nachzuweisen. Und das kann man inzwischen mit stark verkleinerten Geräten auch tatsächlich im Feld tun. Das ist also inzwischen feldtauglich geworden.
Andere Wissenschaftler setzen ihre Hoffnung seit neuem in satellitengestützte Technik. Wenn eine höhere räumliche und zeitliche Auflösung gelänge, könnte vielleicht auch mit Kampfstoffen kontaminierte Luft erkannt werden. Der Vorteil: Man bräuchte dafür nicht die Genehmigung der Regierung, die vielleicht für den Einsatz verantwortlich ist. Doch auch wenn so ein Nachweis gelänge, es wäre immer noch unklar, wer nun die Chemiewaffe eingesetzt hat. Im Rahmen der Bioforensik versuchen Forscher daher, über den Kampfstoff Hinweise auf seine Herkunft zu bekommen und vielleicht darüber sogar den Verursacher ausfindig zu machen. Welcher Erregerstamm wurde eingesetzt? Weist der Stoff auf ein bestimmtes Labor bzw. auf eine bestimmte Region hin? Die Wissenschaftler werden zu Detektiven. Aber auch die ausgefeiltesten Untersuchungsmethoden scheitern oft daran, dass schlicht niemand zur Kontrolle ins Land gelassen wird, beklagt Gunnar Jeremias vom Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung in Hamburg.
Es hat bis heute in der Geschichte des Chemiewaffenübereinkommens keine einzige sogenannte Challenge Inspection gegeben, in dem dann auf eine konkrete Anschuldigung hin ein Inspektionsteam geschickt wird.
Noch immer gibt es keine staatlich verbindlichen Richtlinien, mit denen der Einsatz von Biowaffen überprüft werden könnte. Die wissenschaftlichen Untersuchungen sind darum nur begrenzt möglich. Länder wie zum Beispiel die USA, der Iran oder Russland blockieren sich bei den entsprechenden Verhandlungen seit 15 Jahren gegenseitig und eine Lösung ist nach Ansicht der Wissenschaftler nicht in Sicht.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt.
Can't breathe, no. I can't see the sun for the light of day. I can't breathe, no, 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 no. I can't see the forest for the trees, does it? So much, too much, so much trouble, boy. So much.
Morgen ist der Weltkrebstag. Ein Tag, der vor 11 Jahren ins Leben gerufen wurde, um die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Aber wie weit sind wir inzwischen in der Krebsforschung? Welche neuen Ergebnisse haben Wissenschaftler über die von uns allen gefürchtete Krankheit und ihre Bekämpfung? Ich habe mit Michael Baumann vom Deutschen Krebsforschungszentrum darüber gesprochen. Erforscht wird Krebs ja seit vielen Jahren. Was sind die jüngsten Ergebnisse?
Also was wir in den letzten 10 bis 20 Jahren festgestellt haben durch moderne biologische Methoden und zunehmend feststellen, ist, dass wir es mit sehr, sehr viel mehr Krankheiten zu tun haben, als wir früher gedacht haben. Also wir unterscheiden heute mindestens 250 unterschiedliche Krebserkrankungen. Und dann haben wir festgestellt, dass sich auch der gleiche Krebs, der an der gleichen Stelle sitzt, gleich groß ist und wo wir mit allen Parametern so als Ärzte denken, das sind eigentlich identische Tumoren, dass die, wenn man die biologisch untersucht, sich von Patient Meyer zum Patient Lehmann sehr, sehr deutlich biologisch unterscheiden. Das heißt, wir reden von einer sehr, sehr komplexen, heterogenen Situation. Und die Konsequenz aus diesem, was wir da gelernt haben, ist, dass wir Krebs sehr viel individueller in der Zukunft angehen müssen unter Berücksichtigung dieser großen Unterschiede, die es von einem Patienten zum nächsten Patienten gibt.
Sind es mehr Krebsarten geworden oder
Nein,
waren die nur bisher die noch nicht
da.
Erkannt?
Ganz genau. Also früher hat es das genauso schon gegeben, aber das ist eine große Erkenntnis der letzten Jahre, eine sehr wichtige, die unsere ganze Strategie für die Zukunft mitbestimmen wird.
In den vergangenen Tagen gab es ja viele Nachrichten über eine Früherkennung von Tumoren durch einen einfachen Bluttest. Ist das nur vage Zukunftsmusik oder wirklich bald realisierbar?
Also irgendwann wird es solche Methoden geben. Zum Beispiel gibt es das Tumor-DNA, also Erbsubstanz des Tumors, das ja oft Mutationen aufweist oder eigentlich immer Mutationen aufweist, dass das im Blut gemessen werden kann. Es gibt die Möglichkeit, einzelne Tumorzellen mittlerweile im Blut nachzuweisen. Aber alle diese Methoden brauchen noch die großen klinischen Studien, die genau zeigen, mit welchem Test man was erreichen kann.
Erforscht wird ja auch immer wieder, welche neuen Behandlungsmöglichkeiten sich mit einer Immuntherapie eröffnen. Ja. Wie muss ich mir so eine Immuntherapie überhaupt vorstellen?
Ja, wir haben uns ja schon sehr lange gefragt, warum eigentlich Tumoren im Körper wachsen können. Die sind ja doch von ihren Zellen, wenn man die anguckt, das sind kranke Zellen, die sehr unterschiedlich häufig sind zu den gesunden Körperzellen in der gleichen Umgebung, im gleichen Organ. Und da fragt man sich natürlich sofort, warum kann der Körper das nicht abwehren? Viele solcher kranken Zellen werden im Laufe unseres Lebens abgewehrt, aber beim Krebs, wenn einer wirklich entsteht, dann scheint der Körper das nicht geschafft zu haben. Und was wir dort gelernt haben, ist, dass Krebstumoren oder Krebszellen, die sind sehr, sehr gut daran, sich an ihre Umgebung anzupassen. Die können sich gegen das Immunsystem wehren und dann überleben die, die sich am besten wehren können. Und dann wird der Tumor immer resistenter gegen das Immunsystem. Aber wir wissen das auch bei Therapien, dass sich Krebszellen zum Beispiel gegen Chemotherapeutika immer resistenter machen können. Und die Resistentesten überleben dann und irgendwann wirkt dann diese Behandlung nicht mehr. Die Immuntherapie hat jetzt durch grundlagenwissenschaftliche Untersuchungen festgestellt, über welche Art von Molekülen und Mechanismen sich Krebszellen gegen das Vernichten durch körpereigene Immunzellen wehren können. Und diese Möglichkeiten, die können gehemmt werden mit Medikamenten. Und dann wird sozusagen die Bremse, die das Immunsystem gegen den Tumor hat oder die der Tumor erzeugt hat, um das Immunsystem wegzuhalten. Diese Bremse wird wieder gelöst und der Körper wehrt sich dann mit seinen normalen Abwehrzellen gegen den Tumor.
Aber würde sich damit nicht jeder Krebs dann, wenn das funktioniert, heilen lassen?
Leider nicht. Wir haben ohne Zweifel einen ganz, ganz großen Fortschritt gemacht und die Immuntherapie hat bei bestimmten Krebsen Erfolge in den letzten Jahren erzielt, zum Beispiel beim schwarzen Hautkrebs, die wir vor nicht ganz langer Zeit noch für völlig unmöglich gehalten haben. Also da sind große Fortschritte erzielt worden. Wir sehen jetzt aber auch, dass auch bei den Tumoren, die auf eine solche Therapie ansprechen, nicht die Immuntherapie in jedem Fall wirkt. Wir sehen auch, dass Immuntherapie Nebenwirkungen machen kann. Und insofern werden wir auch weitere immuntherapeutische Möglichkeiten, Kombinationen aus Immuntherapien weiterentwickeln. Und wir müssen auch gucken, was ist denn anders in den Tumoren, bei denen die Immuntherapie nicht wirkt, im Vergleich zu den Tumoren, bei denen die Immuntherapie wirkt. Aber wir haben eine neue Methode im Arsenal der Krebstherapie durch die Immuntherapie hinzugekommen, von der wir in den nächsten Jahren und nächsten Jahrzehnten noch viel erwarten können. Das heißt, wir haben heute nicht mehr nur die Operation, die Strahlentherapie, die Chemotherapie, sondern wir haben die Immuntherapie, die bei einer zunehmenden Anzahl jetzt in klinische Studien und auch in die klinische Praxis dazukommt.
Das war Michael Baumann, Wissenschaftler am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.
Aus der Wissenschaft.
Der Pakettransport der Zukunft. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt will ein Fluggerät für den unbemannten Frachttransport entwickeln. Paketzustellerdienste testen bereits kleine Paketdrohnen, aber die Wissenschaftler des DLR möchten einen Schritt weitergehen. Mit ihrem Fluggerät sollen humanitäre Güter oder dringend benötigte Ersatzteile von einem Gewicht bis zu einer Tonne transportiert werden können. Die Frachtdrohne soll Flüge in bis zu 600 Kilometer entfernte Gebiete absolvieren und in Zukunft in das bestehende Luftverkehrssystem integrierbar sein. Schon im Sommer sind umfangreiche Tests in einem Drohnensimulator in Braunschweig geplant. Gegen Ende des Jahres sollen dann auch erste Flugversuche stattfinden. Sind persönliches Glück und beruflicher Erfolg genetisch bedingt? Forscher aus Bielefeld und Saarbrücken untersuchen das genauer. Durch eine Zwillingsstudie, die sie dafür machen, erhoffen sich die Forscher auch Näheres über die Entstehung von sozialer Ungleichheit herauszufinden. Rund 4000 Zwillingspaare und deren Familienangehörige haben teilgenommen und die ersten Ergebnisse liegen bereits vor. Demnach sind tatsächlich genetische Anlagen und die soziale Umwelt im Großen und Ganzen gleichermaßen für die Entwicklung junger Menschen verantwortlich. Kommen Jugendliche ins Erwachsenenalter, spielen allerdings die Gene eine immer größere Rolle, berichten die Forscher der Universitäten Bielefeld und des Saarlandes. Immer mehr Vögel werden von den sich in Windeseile verbreitenden Vogelgrippeviren erwischt. Wegen der Erreger wurden in dieser Woche in einem Stall in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 100.000 Legehennen getötet. Der Verdacht auf den Geflügelpesterreger aus der sogenannten H5-Gruppe habe sich in dem Legehennenbetrieb bestätigt, sagte eine Sprecherin des Agrarministeriums in Schwerin. In Deutschland hat sich das Vogelgrippevirus H5N8 seit November stark ausgebreitet. Inzwischen zirkuliert ein weiterer Virustyp, H5N5. Allerdings sind bisher weder Infektionen mit H5N8 noch mit H5N5 beim Menschen bekannt.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Die Verantwortung beim Autofahren trägt immer noch der Fahrer. Aber was, wenn sie irgendwann vom Auto übernommen wird? Bordcomputer gibt es ja schon heute in vielen Fahrzeugen. Es lässt sich alles Mögliche in ihnen einstellen. Ein Fahrspurassistent, ein Abstandassistent bis hin zum Parkassistenten. Aber alles sind Assistenten, also Hilfsprogramme für bestimmte Abläufe beim Fahren eines Autos. Bis die Bordcomputer allerdings, wie vorgesehen, auch damit anfangen, das Steuern des Fahrzeugs ganz zu übernehmen, sollte an der Technik noch einiges gefeilt werden, sagen Wissenschaftler. Johannes Döbbelt hat sich an der Universität Duisburg-Essen bei einem Selbstversuch von Forschern zeigen lassen, was dabei bisher herausgekommen ist.
Hände vom Lenkrad, Fuß vom Gas und das Auto einfach mal fahren lassen. An selbstfahrenden Autos wird viel geforscht im Moment. Oft geht es dabei aber erstmal nicht um Autos, die alles selbst können, also Autobahn, Landstraße, Stadtverkehr und so weiter, sondern um Autos, die zumindest erstmal einen Teil der Strecke selbst fahren können und dann übernimmt wieder der menschliche Fahrer. Und genau diesen Wechsel vom Computer zum Menschen, der fährt, den erforschen Wissenschaftler am Lehrstuhl für Mechatronik der Uni Duisburg-Essen. Ich bin hier in einem Raum der Uni Duisburg-Essen und zwar ist hier ein Fahrsimulator. Hier ist eine große Leinwand aufgebaut. Die Leinwand ist rund geformt, also man sieht zu allen Seiten eine virtuelle Stadt und in der Mitte ist der Fahrsimulator. Sieht tatsächlich aus wie ein kleines, echtes Auto, zumindest der vordere Teil. Ohne Räder, dafür aber mit Fahrerkabine, mit Rückspiegeln und allem, was dazugehört. Bei mir ist Nico Maas, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand hier an der Uni Duisburg-Essen. Herr Maas, was haben Sie jetzt mit mir vor heute genau?
Es geht tatsächlich darum, Sie sitzen in einem Fahrzeug. Das Fahrzeug fährt eine gewisse Zeit autonom. Das heißt, es bewegt sich über eine Autobahn, wie es in Zukunft geplant ist. Und wird Sie dann irgendwann bitten, die Kontrolle wieder zu übernehmen.
Das heißt, ich steige jetzt erstmal in den Fahrsimulator ein, nehme ich an.
Genau.
Also ich habe hier in dem Fahrsimulator mein Lenkrad, sieht genauso aus wie ein Autolenkrad, habe auch Blinker, habe alle möglichen Tasten rechts und links, habe vor mir einen großen Bildschirm mit der Geschwindigkeitsanzeige, habe auch Rückspiegel, virtuelle, also da sind auch so kleine Monitore rechts und links und um mich herum diese große Leinwand und im Moment sieht es so aus, als würde ich auf der Autobahn stehen und jetzt starte ich einfach mal auf dem Display hier rechts den Autopiloten. Und schon fährt das Auto los und ich muss jetzt erstmal nichts machen. Ich gucke einfach nur und lasse das Auto fahren, richtig?
Ganz genau, das ist ja der Sinn des Autopiloten. Sie können sich jetzt erstmal zurücklehnen, bis das Auto Ihnen irgendwann sagt, Sie sollen die Kontrolle wieder selbst übernehmen.
Autobahn sieht ein bisschen aus wie hier in Duisburg. Große Autobahn geht mitten durch die Stadt, rechts und links sind ein paar Hochhäuser. Oh, take over now, sagt er mir jetzt. Dann fahre ich mal selber, okay. Ah, Moment, jetzt bin ich gerade etwas von der Spur abgekommen. Also ich merke, wenn ich das wieder übernehme, kurz nach dem Autopiloten, brauche ich erstmal auf jeden Fall ein paar Sekunden, bis ich wieder in der Situation drin bin. Das heißt, bis ich wirklich mich konzentrieren kann und auch vernünftig lenken kann und die richtige Menge an Gas gebe, nicht zu schnell fahre, nicht zu langsam fahre.
Sie hatten jetzt gerade die Situation eingestellt, bei der Sie es gerade eben geschafft haben zu übernehmen. Das waren 4 Sekunden. Wenn man das mal betrachtet, 4 Sekunden bei 120 km/h, das können schon mal gut und gerne 150 Meter sein, die Sie da im Blindflug verbringen.
Ich überhole jetzt einfach mal hier, Blinker und gebe ein bisschen Gas. So, und wieder rechts einordnen. Hier oben links ist innen übrigens auch eine kleine Kamera, die mich beobachtet. Also die zeigt jetzt auf mich und filmt mich, während ich hier fahre.
Damit können wir zum Beispiel sowas wie Blickzuwendungszeiten messen, Reaktionszeiten. Wie lange braucht denn der Fahrer, um die Kontrolle wieder zu übernehmen? Sie können jetzt einfach den Autopiloten wieder einschalten. Sie sehen es an dem grünen Display. Der Autopilot ist wieder freigegeben. Wenn Sie da drauf drücken, fährt das Auto wieder von selbst.
Also, Auto fährt weiter automatisch und ich kann einfach aussteigen. Das ist das Schöne. Sie haben das Ganze ja nicht nur mit mir gemacht, sondern auch mit insgesamt 76 Probanden. Die waren jeweils eine Stunde lang in dem Simulator und sind gefahren. Und Sie haben dann beobachtet, wie funktioniert der Übergang vom Selbstfahrerbetrieb in das ganz normale, manuelle, eigene Fahren durch den Menschen. Zu welchen Ergebnissen sind Sie denn gekommen? Was ist dabei rausgekommen?
Ja, ein sehr interessantes Ergebnis ist natürlich, wie auch von vornherein zu erwarten war, jeder Mensch reagiert anders. Das heißt, es gibt Menschen, die schaffen es sehr, sehr gut, die Kontrolle wieder zu übernehmen. Es gibt Menschen, die brauchen sehr lange, die Kontrolle wieder zu übernehmen.
Von was für Zeiten reden wir da zum Beispiel?
Da reden wir von Zeiten für die ganz schnellen, von teilweise unter 2 Sekunden, aber auch von Zeiten für Leute, die das erste Mal mit so einer Situation in Berührung kommen, von teilweise über 10 Sekunden.
Was lässt sich daraus jetzt folgern, zum Beispiel auch für die Hersteller von selbstfahrenden Autos? Was können die denn jetzt von ihrer Studie lernen?
Aus der Studie ist auf jeden Fall rausgekommen, dass es möglich ist, den Fahrer in der Situation Übernahme der Fahraufgabe zu unterstützen. Das heißt, wir können eine Lenkunterstützung, können die meisten Fahrer immer sehr gut gebrauchen. Man kann den Fahrer auch während automatisierter Fahrt mit Informationen über den Verkehr versorgen. Man kann aber auch dafür sorgen, dass man den Zustand des Fahrers kennt. Das heißt, dass man ihn zum Beispiel davon abhält, Zeitung zu lesen, dadurch, dass man ihm nur erlaubt, zum Beispiel auf einem Touchscreen zu arbeiten, was immer wieder Verkehrsinformationen einblendet.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Johannes Döbbelt. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Nussiswe. Die CD heißt In Fragments. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.